Herzlich willkommen zu Hallo Christophorus, deinem Podcast der Christophorus-Gruppe. Hier dreht sich alles um Medizin, Pflege, Therapie und das Miteinander bei uns. Also um die Menschen, die diese Bereiche mit Leben füllen. Schön, dass du dabei bist. Wir werden es fast alle irgendwann erleben, entweder als Betroffene oder als Angehörige. Man wird krank, kommt ins Krankenhaus und benötigt anschließend Hilfe, also zum Beispiel bei der Pflege zu Hause. Da kommen viele Fragen und Sorgen auf. Schaffe ich das? Wie geht's finanziell weiter? In den Christophorus-Kliniken unterstützt in solchen Fällen das Brückenteam. Welche Hilfsmöglichkeiten es, je nach Bedarf und Situation, anbietet, erfahrt ihr jetzt im Gespräch mit Beate Hörbelt, Leiterin des Brückenteams, und Andrea Balster, Pflegetrainerin und Mitarbeiterin im geriatrischen Dienst. Hallo Beate und Andrea, herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung.
Hallo Claudia.
Hallo, schön, dass ihr da seid. Erzählt doch mal, was macht ihr in den Christophorus-Kliniken und warum ist es eine gute Idee, euch zu dem Thema zu fragen? Beate, starte doch mal.
Ja, ich bin jetzt seit 7 Jahren am Standort Coesfeld und habe die Leitung des Brückenteams übernommen, als Heinz Arring damals, der wahrscheinlich noch vielen bekannt ist, gegangen ist. Und ich bin gelernte Krankenschwester auch, habe dann nochmal das Studium zur sozialen Arbeit angehangen, habe in der mobilen Pflege während der Zeit gearbeitet, in einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft. Dort habe ich dann nochmal die Fachweiterbildung zur Palliativfachkraft gemacht, weil sich das einfach auch angeboten hat. Und durch diese ganzen Fort- und Weiterbildung und der Laufbahn in der pflegerischen, auf der pflegerischen Seite, denke ich schon, dass wir da gute Kompetenzen haben, uns zu befragen, was diese ganzen Themen angeht, rund um Pflegethema so.
Okay, vielen Dank. Und du, Andrea?
Hallo, Andrea Balzer bin ich. Ich habe 1999 das klassische Examen zur Krankenschwester gemacht, bin dann seit 2006 in den Christophorus-Kliniken tätig am Standort in Coesfeld, bin dann 2010 in die Teilzeitarbeit gewechselt. Da war ich dann am Standort in Dülmen tätig, bin dann seit 2017 in den geriatrischen Dienst am Standort Dülmen gerutscht, habe für den geriatrischen Dienst 2022 den Basislehrgang Zirkurgeriatrie absolviert, um einfach so ein bisschen für mich mehr Hintergrundwissen für den Bereich Geriatrie zu bekommen. Mhm. Und für den Bereich des Pflegetrainers, da habe ich insgesamt, seitdem ich hier bin, 3 Weiterbildungen gemacht, die halt ja die Pflegekurse und die Pflegetrainings intensiv bearbeitet haben. Genau, das war's zu mir.
Wunderbar, vielen Dank. Ja, prima. Genau, jetzt habt ihr ja schon viele Begriffe genannt, also Bereiche, die unter dem Oberbegriff Brückenteam zusammenarbeiten. Das sind die PflegetrainerInnen bzw. der geriatrische Dienst, der Sozialdienst und dann gibt es ja auch noch die ehrenamtlichen HelferInnen. Fangen wir mal mit dem Sozialdienst an. Was macht der, Beate?
Also im Sozialdienst kümmern wir uns hauptsächlich um die sozialrechtlichen Fragen. Und man kann so sagen, dass das auch standortspezifisch unterschiedlich ist. Zum Beispiel am Standort Coesfeld ist ein Großteil unserer Arbeit die Einleitung von Rehabilitationsmaßnahmen, zum Beispiel nach Endoprothetikversorgung oder nach also Anschlussheilbehandlung nach Herzinfarkten. Das ist zum Beispiel dann am Standort Notteln eher die neurologische Reha nach einem Schlaganfall oder auch
am Standort Dülmen.
Am Standort Dülmen, ja, genau, Entschuldigung. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass wir uns auch, so wie der geriatrische Dienst, um die teilstationären und stationäre Nachversorgung kümmern. Also was heißt das, wenn der Patient nach Hause geht, braucht er Hilfsmittel für zu Hause, benötigt er einen Pflegedienst oder eine Haushaltshilfe? All diese Dinge, da kümmern wir uns natürlich dann parallel genauso drum. Und dann kommt es halt noch dazu, dass, wie gesagt, die sozialrechtlichen Fragen wie Einstieg ins Rentenalter oder wo bekomme ich die Finanzierung hin, damit ich nach Hause gehen kann, damit ich die Kurzzeitpflege finanzieren kann. Auch diese Dinge gehören dazu.
Also auf der einen Seite wirklich so die sozialen Fragen, ne, wirtschaftliche Absicherung, aber auch wenn man sich verändert, also sprich ein Grad der Behinderung, ne, das ja, alles genau. Beantragt ihr, aber auch eben ganz praktisch die Nachversorgung, wenn die Patienten eben dann so langsam aus dem Krankenhaus entlassen werden.
Ja, richtig.
Also ein breites Feld. Ja, und apropos Pflege, da sind wir auch bei den PflegetrainerInnen und dem geriatrischen Dienst, also dem Dienst für ältere PatientInnen und ihre Angehörigen. Wo unterstützt ihr sie, Andrea?
Ja, also ne, Ich bin im Bereich Geriatrie stark vertreten am Standort in Dülmen. Die Geriatrie bedeutet ja Altersmedizin und da fassen wir alle Patienten ab 70 Jahre und aufwärts drunter. Ich erzähle einfach mal, wie so ein normaler Ablauf ist, wenn so ein Patient ins Krankenhaus kommt, wie wir dann tätig werden. Also die Patienten kommen ja in der Regel in der Notaufnahme an, geplant oder ungeplant. Und dann, sobald die 70 Jahre sind, dann durchlaufen sie das sogenannte ISA-Screening. Da werden so ein paar Punkte abgefragt, wie zum Beispiel, wie alt sie sind, haben sie schon einen Pflegegrad, sind sie schon in der häuslichen Versorgung. Und wenn dann viele Punkte mit Ja angekreuzt sind, dann ploppt automatisch das G auf in der EPA für geriatrischer Risikopatient. Dann folgt sofort die Einweisung, bitte Info geriatrischer Experte. Und dann entweder meldet uns der Stationsarzt an, der aufnehmende Arzt oder halt das Pflegepersonal, das halt die Aufnahme quasi bearbeitet auf der Station. Ja, und dann ist es so, dann kriegen wir die Anmeldung rein. Entweder werden wir direkt angemeldet, dass wir gucken sollen, kommt der Patient schon in die Geriatrie? Ist das vielleicht nötig, dass er noch weiter versorgt wird? Oder geht es rein nur um die häusliche Versorgung? Dann versuchen wir meistens in den ersten Tagen nach der Aufnahme uns den Patienten anzugucken. Dann legen wir so ein geriatrisches Assessment an, nennt sich bei uns Konsil. Und da werden so ein bisschen die geriatrischen Risikofaktoren einfach der Reihe nach abgefragt. Wie beispielsweise, gibt es ein Delirrisiko? Hat der Patient eine Mangelernährung? Ist der Patient sturzgefährdet? Gerade bei den älteren Menschen, und die werden ja doch heutzutage sehr hochaltrig mittlerweile, da gibt es nicht nur, ich sage jetzt mal beispielsweise die Fraktur im Bein, sondern da muss man halt den ganzen Patienten sehen. Und darauf baut unser Konsil so ein bisschen auf. Dann erstellen wir den Bericht und dann gucken wir daraus, okay, was machen wir damit? Muss der Patient wirklich in die Geriatrie verlegt werden? Das passiert ja bei uns oft am Standort in Nutteln. Da ist ja die Geriatrie vertreten. Dann nehmen wir Kontakt zu den Oberärzten dort aus, besprechen den Patienten intensiv. Er hat ja auch Einblick in die Patientenakte und dann wird geguckt, okay, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? Und dann im besten Fall geht es in die Geriatrie. Dann erhält der Patient eine sogenannte geriatrische Komplextherapie. Falls es nicht in die Geriatrie geht, also falls unser Konsil ergibt, okay, der Patient muss gar nicht weiter versorgt werden, es ist gut so, wie es ist, aber er braucht vielleicht für zu Hause doch noch ein Hilfsmittel dazu, vielleicht muss doch der Pflegedienst dazukommen, dann kümmern wir uns intensiv um die häusliche Versorgung, wie es da weitergeht.
Das hört sich gut an. Und dann seid ihr auch sozusagen Vermittler, ne, zu den ganzen verschiedenen Berufsgruppen, die ja hier im Krankenhaus auch zusammenarbeiten. Gerade bei den geriatrischen Patienten, wo ja viele Therapien vielleicht auch noch zusätzlich genutzt werden. Ne?
Genau. Am Standort in Dülmen ist ja hauptsächlich die Neurologie vertreten. Und da sind wir beispielsweise, wir sind jeden Morgen, gibt es auf der Stroke, also auf der Schlaganfall-Akutstation, gibt es da die Frühbesprechung. Da kommen alle Therapeuten an einem Tisch zusammen. Da sind wir vertreten und der Sozialdienst vertreten. Und da wird wirklich jeder Patient besprochen, wie ist der Behandlungsplan, was muss gemacht werden. Und bei allen anderen Patienten, also die anderen Fachrichtungen, die bei uns auch in Dülmen vertreten sind, da schauen wir uns den Patienten an. Und wenn wir feststellen, der braucht unbedingt Physiotherapie, weil er eine Etage Treppe ins Schlafzimmer gehen muss, es ist aber noch keine Physiotherapie eingeschaltet, dann nehmen wir natürlich Kontakt auf, dass das passiert. Also wir sind wirklich so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt, wo so alles so ein bisschen zusammenläuft und wir gucken, okay, was braucht er noch außerhalb dieser Behandlung, die er jetzt sowieso schon bekommt.
Ja.
Wir werden auch oft von Therapeuten auf der Station angesprochen. Du, ich habe da den und den Patienten, kannst du nicht mal eben gucken, mir ist da irgendwas aufgefallen. Doch die Zusammenarbeit klappt wirklich sehr, sehr gut.
Ja, schön, zum Wohl des Patienten. Ne?
Genau, auf jeden Fall.
Und es geht hier noch drüber hinaus. Ne? Du sagtest gerade auf der Station, aber hast mir auch ein Beispiel erzählt, wo es bis in die Häuslichkeit des entsprechenden Patienten ging, ne? Mit dieser Atemmaske.
Genau, da war ein Patient, der war eigentlich wegen was ganz anderem da. Der hatte aber als Nebenerkrankung eine COPD dabei. Und dann im Gespräch mit dem Patienten, weil wir nehmen uns ja immer oder versuchen uns sehr viel Zeit zu nehmen. Und im Gespräch kam man so beiläufig bei heraus, ja, mein NIF-Gerät funktioniert gar nicht mehr so gut und Sauerstoff kriege ich irgendwie auch nicht. Aber kümmert sich keiner, meine Kinder wohnen alle weit weg. Und er hat es einfach so gelassen, wie es ist. Dadurch haben sich seine Werte natürlich verschlechtert. Er war zwar deswegen gar nicht da, er war wegen einer neurologischen Erkrankung da. Aber dann habe ich natürlich den Arzt darauf aufmerksam gemacht. Wir haben gemeinsam die Atmungstherapeutin informiert. Die hat dann Kontakt aufgenommen zu der Firma, die vermutlich tätig ist. Dann wurde mit den Angehörigen gesprochen, die zwar weiter weg wohnen, aber natürlich müssen die auch aktiv werden. Und im Endeffekt war es dann so, dass halt der Hausmeister des Betreuten wohnt, der hat dann die Firma ins Haus gelassen, der hatte einen Schlüssel, sodass halt die Firma in die Wohnung konnte. Und obwohl keiner da war, konnte das Gerät ausgetauscht werden.
Ach ja, mein Gott.
Das war wirklich gut.
Ja, Wahnsinn. Ja, aber viele Leute sind dann natürlich, ne, dann auch müssen irgendwie zuständig sein und du hast es dann initiiert. Ja, klasse. Jetzt wechseln wir mal auf die Seite der Angehörigen. Ihr bietet hier auch Pflegetraining an, also das Beraten und Unterstützen von Familienmitgliedern, Freundinnen und so weiter, wenn die dann zu Hause pflegen. Ist das richtig, Andrea?
Genau, das stimmt. Also wenn wir merken, es gibt ein häusliches Versorgungsproblem, es werden Hilfsmittel gebraucht, die Mobilisation ist irgendwie schwierig und die Angehörigen müssen wirklich, ich sag mal, es wäre am besten, wenn am lebenden Objekt geübt wird. Dann bieten wir halt im Krankenhaus, am Patientenbett, mit dem Patienten und den Angehörigen halt ein Training an, dass wir halt wirklich vor Ort zeigen, so ist es, dieses Hilfsmittel hätten wir, wie benutzt man das, wie klappt das, wie kann ich den Patienten rausholen, dass man einfach so ein paar Tricks und Kniffe vor Ort zeigt, weil oft ist es, ich sag mal, am Live-Objekt einfacher zu zeigen, als wenn man das einfach theoretisch erklärt. Und dabei machen wir natürlich auch intensive Beratung, da man wirklich in so einer, ich sag mal, intimen Situation ist, wo auch dann wirklich freigesprochen werden kann. Das bieten wir an, wenn die Angehörigen das möchten, am Patientenbett. Und wir dürfen es auch bis zu 6 Wochen nach Entlassung im häuslichen Umfeld weiterführen.
Okay, das heißt, dann könnt ihr da auch nochmal schauen, ne? Wie ist da die Umgebung, passt da alles, vielleicht auch von den Möbeln und so weiter?
Genau, wir schauen, ist vielleicht ein Hilfsmittel, was wir als Idee haben, vielleicht passt das gar nicht da rein, weil es nicht durch die Tür passt, vielleicht sind Teppiche im Weg. Das ist nochmal ein schöner Bereich, auch so ein bisschen in die Häuslichkeit reinzugucken, weil oft die Probleme sieht man ja wirklich erst zu Hause. Ne, man kann immer viel erzählen im Krankenhaus, viel theoretisch, aber dann praktisch vor Ort, das ist doch oft nochmal anders.
Ja, und wie gut natürlich auch für die Betroffenen selbst und ihre Leute. Weil ihr habt einfach einen anderen Blick, ne?
Genau.
Der eine sieht ja gar nicht den Teppich unbedingt, ne?
Genau.
Der da halt schon immer liegt.
Richtig, genau.
Stellt man ja nicht in Frage.
Und war auch noch selbst geknüpft, dann ist das immer.
Ja.
Ja.
Beate, sind diese ganzen Leistungen, von denen Andrea gesprochen hat, eigentlich kostenlos?
Ja, die sind kostenlos für die Nutzenden, weil die übergeordnet von der AOK übernommen werden. Da ist es also egal, in welcher Krankenkasse man letztendlich ist. Die AOK ist in dem Fall übergeordnet und übernimmt die ganzen Kosten. Da merken die Patienten auch nichts von. Sie müssen schon unterschreiben, dass dieses Pflegetraining stattgefunden hat und auch eine Datenschutzerklärung unterschreiben. Aber ansonsten fallen da keine Kosten für die an.
Ja, toll. Tolles Angebot. Jetzt haben wir ja immer gesprochen von Patienten, die dann im Krankenhaus waren. Gibt es denn auch Schulungen, wenn mein Familienglied, was ich vielleicht zu Hause pflegen werde oder schon aktiv tue, nicht im Krankenhaus war, Andrea?
Ja, das gibt es auch. Ich habe jetzt, als ich mich jetzt hier drauf ein bisschen vorbereitet habe, habe ich festgestellt, dass wir schon seit 16 Jahren diesen Gruppenpflegekurs in den Christophorus-Kliniken anbieten.
Ach, guck mal.
Das fand ich schon echt erstaunlich, wie viele Jahre wir das schon machen. Genau, man kann, wenn man halt einen Angehörigen zu Hause hat oder man ist einfach interessiert, weil man sich vielleicht prophylaktisch einfach informieren will, bieten wir 6 Kurse im Jahr an. Wir machen an jedem Standort 2 Kurse. Wenn wir mal ganz viele Anfragen bekommen, können wir auch noch einen 7. oder 8. Kurs dazwischen schieben. Meistens machen wir das im Abendbereich. Ein Kurs geht immer über 3 Abende. Wenn wir wirklich viele Anfragen haben, dann können wir auch mal einen Vormittagskurs anbieten. Aber das entscheiden wir immer dann ganz individuell.
Ja, toll.
Genau.
Ja, je nachdem, ob natürlich der Betreffende, der üben möchte, auch noch berufstätig ist, ne?
Genau.
Dann sind natürlich diese Abendkurse auch toll. Ja, klasse. Ja, und dann zusätzlich gibt's ja auch noch diese schönen Treffen für pflegende Angehörige, nämlich die sogenannten Angehörigencafés. Da kann man sich ja auch treffen, ne, wenn man Angehörige pflegt. Und ihr PflegetrainerInnen seid da ja auch bei. Und man kann sich eben untereinander austauschen, auch mal einen Rat holen. Das ist ja auch eine ganz tolle zusätzlicher Service. Jetzt nochmal zurück zu den PatientInnen, Beate. Stichwort Menschen mit Behinderung. Für Sie ist ja ein Krankenhausaufenthalt eine ganz besonders herausfordernde Situation, ne?
Ja, und da ist auch jetzt quasi seit längerem gibt es ja den Qualitätszirkel, die das ins Leben gerufen haben, dass so besondere Aufgaben erfüllt werden sollen. Da weiß Andrea ja auch, sie ist da auch mit in diesem Qualitätszirkel drin, dass die Patienten vorab und schon angemeldet werden, wenn Menschen mit Handicap kommen, damit wir da einfach immer schon im Vorfeld Kontakt mit der Einrichtung aufnehmen. Hatte ich jetzt heute gerade noch einen Fall, da war eine Patientin angemeldet und wir versuchen dann mit der Einrichtung schon mal in Kontakt zu treten. Gibt es Besonderheiten, die wir wissen müssen, das besondere Kuscheltier oder eben muss er speziell angesprochen werden oder damit die sich einfach im Krankenhaus wohlfühlen, die sollen nah am Pflegearbeitsplatz liegen oder werden Dinge benötigt, damit die Patienten nach dem stationären Aufenthalt wieder nach Hause gehen können. Mhm. Was weiß ich, brauchten sie vorher vielleicht keinen Rollator, brauchen ihn aber jetzt, dass wir diese ganzen Dinge dann noch einstehlen.
Ja, toll. Jetzt haben wir immer von PatientInnen gesprochen, die ja noch ein gewisses Umfeld haben, also sprich Familienangehörige, FreundInnen vielleicht sogar Nachbarinnen, die sich kümmern. Bei Patienten ohne jegliche Angehörige kümmert ihr euch dann ja um die sozialrechtlichen Fragen und leitet auch gegebenenfalls ein Betreuungsverfahren ein, wenn es nötig wird. Es gibt aber auch, du hast gerade schon das Beispiel gebracht, Andrea, bei dem einen Herrn, ja auch noch welche, da lebt vielleicht ein Kind, aber weit weg, München, Hamburg und so weiter. Wie geht ihr dann damit um?
Also das ist tatsächlich immer öfter so, dass die Patienten werden hochaltrig, die Angehörigen wohnen weit weg und das ist wirklich oft sehr, sehr schwierig. Wir tauschen uns da immer gut aus. Also wenn einer von uns ein schwieriges Problem hat und jetzt die Lösung einfach nicht sieht, weil es einfach zu kompliziert ist und keiner da ist, der sich kümmern kann, dann besprechen wir das oft auch im Team. Und wir jetzt gerade vom geriatrischen Team holen uns oft dann auch, oder ich gehe dann immer zum Sozialdienst, weil der hat nochmal einen ganz anderen Blick, dass wir gemeinsam gucken, okay, was gibt's denn für eine Lösung? Sprechen mit dem Arzt ganz intensiv, lassen natürlich die Angehörigen, nur weil sie weit weg wohnen, nicht außen vor. Also wir können nicht das rundum Sorglospaket anbieten, das geht einfach nicht. Wir können unterstützen und beraten und tun das, was möglich ist. Und bislang muss ich auch sagen, irgendeine Lösung gab es immer, dass der Patient wenigstens gut versorgt nach Hause gegangen ist, sodass wir nicht irgendwie deswegen schlecht schlafen können, weil der Patient jetzt einfach, ich sag mal, ins offene Messer gelaufen ist.
Mm-hmm. Aber es ist natürlich ganz schön belastend auch, ne?
Auf jeden Fall.
Mm-hmm. Ja, dem kann ich mich auch nur anschließen. Also das ist wirklich, es wird immer mehr, aber man wird erfinderisch irgendwann, ne? Also man lernt quer zu denken und dieser Austausch im Team ist dann wirklich super und meistens klappt es wirklich dann immer noch mal. Ja. Eine einigermaßen zufriedene Lösung zu finden.
Jetzt sind wir ja auch in den Christophus Kliniken angeschlossen, in der Christophus Gruppe. Da haben wir ja auch 3 Seniorenheime, einen ambulanten Pflegedienst. Ich denke mir, da schaut ihr ja auch, ne, sind Plätze frei, weil da ist ein großer Bedarf. Du hattest erzählt, es gibt, glaube ich, so eine spezielle Online-Plattform, ne, die ihr dann nutzt.
Ja, seit 2019 haben wir die jetzt. Das ist ReCare, eine Online-Suchplattform, in dem wir die Suche der Patienten einpflegen. Also mal angenommen, wir suchen jemanden, der eine mobile Pflege für zu Hause benötigt, für einen Verbandswechsel oder Medikamentengabe oder Grundpflege, dann pflegen wir das da ein und dann streut diese Suchplattform das an alle Pflegedienste, die in der Umgebung des Patienten liegen und die melden sich dann bei uns, wenn sie Kapazitäten haben und vorab schicken uns aber die hauseigenen Einrichtungen, wenn die schon Kapazitäten haben, auch per Mail diese Informationen zu. Also dass die sagen, Katharinenstift, wir haben jetzt 3 Plätze für die nächste Zeit und dann haben wir die Möglichkeit da dann auch drauf zu
Das dann ganz schnell zu machen, ne? Weil es ja in der Gruppe ist.
Genau.
Aber ihr sagtet auch, oftmals hat natürlich auch ein Pflegedienst keine Kapazitäten, weil ja der Bedarf wirklich total steigt, ne? Das ist schon eine Riesenherausforderung, ne?
Das wird auch immer mehr eine Herausforderung werden, weil der demografische Wandel einfach wächst und die Pflegedienste natürlich genau wie alle anderen medizinischen Einrichtungen mit mangelndem Pflegepersonal kämpfen und oder hohen Krankenständen und das dann einfach nicht mehr bedienen können. Also das wird wirklich zunehmend ein Problem. Und deswegen ist die Wichtigkeit der Pflegetrainer nochmal viel höher, weil die eben die Möglichkeit haben, den Patienten zu Hause zu schulen mit kleinen pflegerischen Dingen, wo dann vielleicht der Pflegedienst gar nicht notwendig wird. Weil Angehörige diese Pflege, sei es kleinen Verbandswechsel, selber übernehmen können. Oder das Insulinspritzen oder wie auch immer, wo der Pflegedienst vielleicht für hätte kommen müssen.
Ja,
genau. Und das macht es noch wichtiger in der Zukunft.
Ja, das stimmt. Ja, genau. Ihr sagtet ja auch, dass dann natürlich die Angehörigen auch sich mit verantwortlich fühlen müssen und mit in die Verantwortung genommen werden, dann auch nicht immer unbedingt so positiv oder empathisch reagieren. Das heißt, ich frage ja immer nach so einer Botschaft am Ende nochmal von dem Gespräch. Das ist im Grunde genommen genau eure, ne? Dass da einfach die klaren Grenzen sind. Ihr unterstützt, wo es nur geht und gebt Rat und Tat, kommt auch nach Hause. Aber letztendlich sind natürlich die Familienangehörigen mit im Boot und irgendwo hört dann auch eure Aufgabe auf, ne? Das heißt also eine klare Grenze auch zwischen dem, was hier leistbar ist und dem, was dann das Umfeld auch leisten muss, ne?
Ja, da ist absolut wieder auch, wo wir früher mal waren, Hilfe zur Selbsthilfe wieder gefragt. Hm. Und ich erwische mich immer, dass ich ganz häufig dem Patienten sage, das soziale Netz ist wieder ganz, ganz wichtig. Also wir sind ja alle eher mittlerweile die ja allein lebenden Menschen, nicht mehr diese Großfamilien, die noch im Hintergrund sind. Aber dennoch müssen wir an unserem sozialen Netz arbeiten. Das muss nicht immer die Familie sein, das können auch Freunde und Bekannte sein. Aber man braucht halt jemanden, der einfach auch, wenn es um ganz banale Dinge geht, die Wäsche ins Krankenhaus bringt. Und das kann ja auch ein Nachbar machen. Aber dass man vorher selber daran arbeitet, ein soziales Netz aufzubauen und sich nicht darauf verlassen zu können, das wird schon laufen, irgendjemand kümmert sich. Und da müssen wir einfach wieder hinkommen.
Ja, ja, so ein Bewusstsein dafür schaffen, ne?
Absolut.
Mhm. Apropos, jetzt haben wir ganz viel von Hilfe gesprochen. Ein Punkt sind ja auch die Ehrenamtler, die beim Brückenteam angesiedelt sind. Und auch wenn sie da nicht jetzt wirklich im Pflegerischen arbeiten, aber zwei Mitarbeiter von euch kümmern sich um die Einsätze der Ehrenamtler und sind auch Ansprechpartner für die, richtig?
Genau, das ist einmal die Marie Hölker am Standort Notteln und Ludovica Rödiger am Standort Coesfeld. Die schulen die Ehrenamtlichen, die kümmern sich um die Einsätze, die sind Ansprechpartner bei Problemen, um Wünsche, die es geht, alles rund darum.
Ja, erzähl mir doch nochmal, was die Ehrenamtler eigentlich machen dann im Krankenhaus.
Also am Standort Dülmen und in Notteln übernehmen oder unterstützen die Pflege in Tätigkeiten, dass sie einfach mit Essen austeilen, Botengänge übernehmen, die halten der Pflege halt den Rücken frei, die spielen mit den Patienten oder lesen auch aus der Zeitung vor, solche Dinge halt, ne, damit einfach, genau. Die Unterstützung der Pflege.
Mhm.
Was ich gerne noch auf den Weg geben möchte, besonders für die alle Mitarbeitenden, im Rahmen der Zertifizierung Beruf und Familie sind wir ja auch Ansprechpartner für alle Mitarbeitende.
Stimmt.
Für das Thema Pflege, alles, was da drumherum geht. Häufiger werde ich dann auch schon mal, wie beantrage ich eine Reha, das sind alles so Fragen. Oder mein Vater, meine Mutter wird pflegebedürftig, was können wir tun? Da können die uns einfach ganz niederschwellig auf der Station anrufen. Andrea, wirst du vielleicht wahrscheinlich ja auch schon mitgekriegt haben. Und ansprechen und dann können wir die da beraten. Da brauchen die überhaupt keine Hemmung haben, uns persönlich anzusprechen.
Stimmt, das ist ja auch ein toller Service.
Das Angebot, dass es das gibt.
Für alle Mitarbeitenden, ob sie selbst betroffen sind oder jemand im Umfeld, ne, um den man sich vielleicht kümmert. Ja, danke Beate für die Ergänzung. Überhaupt, Andrea und Beate, herzlichen Dank, dass ihr uns einmal die wirklich vielfältigen Unterstützungsmöglichkeiten des Brückenteams so ausführlich vorgestellt habt. Herzlichen Dank.
Ja, danke für die Möglichkeit.
Danke, hat Spaß gemacht.
Sehr gut. Ja, vielen Dank auch euch fürs Zuhören. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Hallo Christophorus. Und bis dahin alles Gute.